Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mode und Politik. Da fällt wahrscheinlich sofort jedem erstmal ein Anzug ein, ein Hosenanzug, ein Kleid, alles relativ gedeckt und normal. Nichts Außergewöhnliches. Und genau das ist das Problem. In Deutschland zumindest sind die meisten Politikerinnen und Politiker relativ zaghaft, was die Mode angeht. Christoph Arment, Chefredakteur des Zeitmagazins, sagt sogar, das Verhältnis deutscher Politikerinnen und Politiker zur Mode ist eher ein Gag. Ausnahme Joschka Fischer.
Seine Vereidigung als hessischer Umweltminister 1985 ist schon unglaublich lange her. Ich war damals 11 Jahre alt und ich weiß noch, wie ich auf dieses Foto geschaut habe von seiner Vereidigung. Um ihn herum ältere Herren in dunklen Anzügen und er in Nike-Turnschuhen.
Das war also der erste Politik-Mode-Moment, den Christoph Arment, Chefredakteur des Zeitmagazins, bewusst erlebt hat. Und er wird uns erklären, ob es möglicherweise Licht am Ende des Tunnels gibt mit der neuen Politikerin und Politikergeneration. Sophie Passmann ist Autorin, ist Radiokollegin, ist Instagrammerin und Twitterin. Und sie trägt gerne Europa auf dem Körper und an der Schulter, denn sie hat ein T-Shirt und eine ganz bekannte Europa-Baumwolltasche, die sie durch die Gegend trägt, mit plakativen Pro-Europa-Parolen drauf. Warum sie das macht, das erklärt sie uns in diesem Podcast. Und wir lernen einen sehr lustigen Begriff aus der Wissenschaft kennen, der doppelt männliche Amtskörper. Bedeutet, Männer können auch ohne Anzug als Politiker durchgehen. Was das bedeutet, erklärt uns Stefanie Schäfer, Amerikanistin. Mit ihr sprechen wir über das Verhältnis der amerikanischen First Ladies zu Mode. Die stehen dann nämlich unter ganz krasser Beobachtung. Das alles in diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Sophie Passmann, möglicherweise die Frau, die Pep Guardiola und Thomas Tuchel in Sachen Erklären wichtiger Dinge mit Salz streuen harte Konkurrenz machen könnte. Wer sie nicht kennt von ihrem Erklären von wichtigen Dingen mit Salz streuen, sie ist Autorin, Moderatorin bei unseren Kollegen von 1Live und vor allem auch Inhaberin eines sehr gut funktionierenden Instagram- und auch Twitter-Accounts. Und genau da bei Twitter, da steht aktuell bei ihr auf der Seite ganz oben ein Tweet, auf dem ein Baumwollbeutel zu sehen ist, auf dem wiederum steht Protect the European Union against Nationalism. Und dazu gibt es bei Instagram immer wieder Fotos von Sophie in einem blauen T-Shirt mit Europaflagge. Ich habe Sophie bei sich zu Hause erreicht, in ihrem Schlafzimmer, und sie gefragt, warum Politik auf Mode?
Weil ich das total wichtig finde, mal wieder sich zu plakativen und auch anfechtbaren Messages hinreißen zu lassen. Also es ist natürlich total offensichtlich, dass ich so ein Europa-T-Shirt trage und dann stehe ich für Europa. Das ist nicht eine besonders vielschichtige Aussage und damit werde ich dann auch keinen Wahlkampf gewinnen, will ich ja auch nicht. Es geht nur darum, Leuten zu vermitteln, es gibt da Werte, es gibt Institutionen, es gibt Sachen, für die stehe ich und das ist auch völlig in Ordnung. Und da könnt ihr dafür oder dagegen sein, aber das ist Haltung und die zeige ich auch gerne mal plakativ in Form von einem Jutebeutel.
Wenn du die EU, die Europäische Union da so raushebst, welche Institutionen meinst du damit? Die, die die Außengrenzen besser abdichten will oder die, die Interrail-Tickets an Jugendliche verschenkt?
Das ist genau der Punkt. Ich kriege ja auch relativ viel Kritik, zum Beispiel unter diesem Instagram-Post mit dem europäischen, also ich habe dann so ein T-Shirt mit der europäischen Flagge. Völlig zu Recht kritisieren Leute oder sagen, du feierst also die Europäische Union ab, weil sie die Außengrenzen besser schützen möchte. Die Europäische Union macht einen lächerlich schlechten Job gerade darin und lässt Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und ich lasse mich auch nicht darauf festnageln, dass ich die deswegen feiere. Das ist ein völliger Quatsch. Ganz im Gegenteil bin ich der Überzeugung, dass diese Spaltung, die wir gerade erleben, nämlich die Spaltung zwischen Rechtspopulisten, die immer nationalstaatlicher werden wollen und Leuten, die den Wandel, wo immer auch hingeht, mitmachen möchten, dass der nur überlebt werden kann, wenn wir uns jetzt zu noch mehr Europa hinreißen lassen. Und natürlich feiere ich nicht diese Union gerade und nicht die supranationale Institution, die es gerade ist, sondern ich zeige mit diesem T-Shirt oder möchte damit zeigen, wir brauchen mehr supranational, wir brauchen mehr Europäische Union, wir brauchen eine Bewegung hin im besten Falle zu den Vereinigten Staaten von Europa. Weil nur so, wenn das demokratischer wird, wenn es demokratisch legitimiert wird, wenn die Institutionen der Europäischen Union endlich mehr Macht bekommen gegenüber den Nationalstaaten, nur dann können wir genau diese zum Beispiel Fluchtprobleme und Asylprobleme und genau diese politischen Probleme klüger europäisch lösen.
Warum glaubst du, ist da ein T-Shirt mit den Sternen von Europa und oder ein Baumwollbeutel der gute Träger sozusagen dieser Message? Du könntest ja auch einfach einen Text schreiben.
Tue ich ja auch, aber ich wurste meine Aussagen, meine Haltung, meine Meinung ja jede Woche in meiner Kolumne zum Beispiel oder in Texten, in Interviews. Das ist nur, finde ich, das richtige Medium für zum Beispiel Instagram und Twitter. Auf Instagram folgen mir relativ viele junge, politisch so mäßig interessierte Leute. Und ich erkläre auch da relativ viel über Politik und erkläre dann auch, warum ich Europa gut und wichtig finde, dass dieses T-Shirt am Ende des Tages keine Wahl gewinnt und auch keine Institutionen verändert und auch keine Satzungen ändert. Das weiß ich und das weiß auch eigentlich jeder andere. Von mir aus können sich da auch Leute drüber lustig machen, aber meine Follower sensibilisiere ich für ein wichtiges Thema auf eine sehr niedrigschwellige Art.
Wie oft trägst du dieses T-Shirt jetzt zum Beispiel?
Letztes Mal habe ich es vor 2 Wochen getragen für ein Fotoshooting von der Taz, wo es auch so um die Zukunft ging. Und den YouTube-Beutel trage ich im Moment fast jeden Tag. Also bin die letzten Tage sehr munter durch Berlin marschiert damit. Und das T-Shirt trage ich jetzt im Moment im Hochsommer nicht so gerne, weil auf Blau sieht man Schweißflecken so schnell.
Wie oft wirst du dann auf diesen Beutel angesprochen auf der Straße?
Ich werde auf der Straße nicht so oft drauf angesprochen, aber jetzt im Internet ständig. Ich wurde mega oft drauf angesprochen, wo es diesen Beutel denn gibt. Und es gibt auch schon sehr viele Leute, die den nachgekauft haben oder noch nachkaufen.
Am Ende, wie politisch kann Mode überhaupt sein oder sollte sie möglicherweise noch politischer sein, um genau solche Messages nach außen zu tragen, wie du es tust?
Also ich glaube, Mode alleine kann auf verschiedenen Ebenen sehr politisch sein. Die plakativste ist jetzt die, die ich da fahre mit einem Europäischen Union-T-Shirt. Das habe ich ja schon jetzt deutlich gemacht. Ich finde, das ist immer sinnvoll, wenn das ergänzend zu einer weiteren Positionierung, zu einer inhaltlichen geht. Also jetzt nur sich das T-Shirt kaufen und glauben, dass man da jetzt irgendwie groß die Leute politisiert, finde ich ein bisschen albern. Aber auf allen anderen Ebenen, sowohl weltwirtschaftlich in der Produktion von Textilien, als auch in einem emanzipatorischen Sinne, kann Mode ja hochpolitisch sein. Also wie wird die Kleidung, die ich da trage, hergestellt? Oder eben dann, wenn wir eher in den Fashion-Aspekt gehen, wie emanzipiere ich mich von den bestehenden Umständen um mich rum? Also in den 60ern war es dann auch relativ klar, der Minirock, der noch einmal der Frau gezeigt hat. Heute ist es vielleicht ein Mann, der einen Rock trägt. Und das ist dann irgendwie in gewissen Bezirken in Berlin zumindest auch schon nicht mehr so besonders oder beachtenswert. Also das da, ich finde, auf vielen Ebenen kann es sehr politisch sein.
Sophie Passmann, Autorin, Moderatorin, Instagrammerin, Twitterin und vor allem großer, großer Fan von Europa, trägt ihre Begeisterung ganz gerne auch mal durch die Gegend auf dem T-Shirt oder auf dem Baumwollbeutel, weil sie eben sagt, wir brauchen mehr Europa und nicht weniger.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Politik und Mode, unvereinbar oder super wichtig. Wir schauen ins Ausland. Kanada hat Justin Trudeau, junger, smarter Premierminister seines Landes, immer gut gekleidet. Die USA hatten, beziehungsweise haben sie immer noch, Michelle Obama, Stilikone par excellence. Und unsere Nachbarn aus Dänemark hatten bis vor 3 Jahren Helle Thorning-Schmidt, Ministerpräsidentin, die immer so aussah, als wäre sie gerade dem Filmset von Borgen entstiegen. Und wir haben das große Karo von Alexander Dobrindt, die Fliege von Karl Lauterbach und den Angela Merkel Gedächtnisblazer. Warum zur Hölle ist das so? Das kann uns Christoph Arment erklären, Chefredakteur des Zeitmagazins. Der hat in einem Artikel zum Thema nämlich mal geschrieben, das Verhältnis von deutschen Politikern und Mode existiert oft vor allem als platter Gag. Das verstehe ich. Aber wo ist bei dem Gag die Pointe?
Ja, das fragt man sich als Betrachter natürlich auch manchmal. Also der platte Gag ist zum Beispiel natürlich auch der gelbe Pullover gewesen von Hans-Dietrich Genscher, der ihn als Außenminister immer getragen hat und damit recht platt Werbung gemacht hat für seine Partei. Aber es ist eigentlich ein bisschen schade, weil man natürlich merkt, es geht ja auch anders. Und ich muss natürlich gleich auch mal eine Lanze brechen. Ich finde jetzt nicht alle deutschen Politikerinnen und Politiker verstehen Mode als Gag oder verweigern sich der Mode. Also Angela Merkel hat ja von Anfang an gesagt, sie kann damit eigentlich nicht viel anfangen. Sicher auch nicht nur, weil sie selbst sich dafür, glaube ich, gar nicht interessiert, aber auch als Reaktion auf den Brioni-Kanzler Gerhard Schröder. Das haben wir die meisten vergessen, der sich ja damals sehr offensiv in teurer Mode gezeigt hat und dafür etwas geerntet hat, was man damals noch nicht Shitstorm genannt hat. Aber zum Beispiel Heiko Maas ist, glaube ich, schon,
soweit Außenminister?
Ich das beurteilen kann, der, unser Außenminister ist, glaube ich, schon sehr elegant angezogen.
Hm. Können Sie sich erinnern, was Ihr erster Moment war, wo Ihnen aufgefallen ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen Mode und Politik?
Ja, niemand kann ja seiner eigenen Biografie entfliehen. Und als ich über das Thema deutsche Politiker und Mode nachgedacht habe, fiel mir sofort Joschka Fischer ein und seine Vereidigung als hessischer Umweltminister 1985. Ist schon unglaublich lange her. Ich war damals 11 Jahre alt und ich weiß noch, wie ich auf dieses Foto geschaut habe von seiner Vereidigung. Um ihn herum ältere Herren in dunklen Anzügen und er in Nike-Turnschuhen. Und das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen, was das damals für ein Moment war, dass plötzlich ein deutscher Politiker, ein deutscher Minister Turnschuhe trug und dann auch noch Nike-Turnschuhe, die damals ja auch noch erheblich cooler waren als die deutschen Turnschuhe oder die Turnschuhe aus Deutschland. Und natürlich kann man immer sagen, das war eine sehr platte Geste, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich dachte, Politik und Popkultur, Rebellion und Coolness, das kann doch irgendwie zusammengehen. Auch wenn Joschka Fischer natürlich dann später nicht mehr so war, wie er sich damals inszeniert hat.
Er musste ja auch im Außenamt dann doch auch mal den ein oder anderen Anzug anziehen, hat ja dann auch ein bisschen zu und wieder abgenommen und dementsprechend musste er seine Kleidung ja auch ändern.
Ja, ist interessant, aber mit dem Abnehmen, weil ich glaube ja, dass im Grunde genommen der Körper selbst heute das viel größere Modestatement ist, auch bei Politikern. Das sieht man ja auch bei Barack Obama, der ja keineswegs spektakulär angezogen war, aber natürlich immer topfit und als Basketballer eine unglaublich gute Körperspannung auch hatte. Und angefangen hat das in meiner Erinnerung zumindest mit Karl Lagerfeld, der ja irgendwann mal spektakulär abgenommen hat und von da an im Grunde genommen deutlich gesagt hat, der Körper ist mindestens so wichtig wie das, was man drüber trägt. Und Joschka Fischer hat es dann auf seine Art und Weise ja auch zelebriert.
Ihr Magazin, das Zeitmagazin, misst ja oft den Puls dieses Landes und dieser Menschen in diesem Land. Was sagt es denn aus über eine Politiker, ich nenne es jetzt mal Kaste, nicht so sehr Wert legt darauf, gut angezogen zu sein, sondern eher ein bisschen pragmatisch. Ist das eher so Arbeit geht vor Stil oder was verbirgt sich da vielleicht für eine Politik dahinter?
Na, es ist eher protestantisch als katholisch, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eher die Haltung, es kommt auf die Inhalte an. Und das lebt natürlich Angela Merkel auch vor, die ja sozusagen perfekt ist in der Inszenierung der Nicht-Inszenierung, die ja immer signalisiert, ich mache keine Show.
Was kann sich ändern mit einem Personal wie Kevin Kühnert, Paul Ziemiak, Annalena Baerbock von den Grünen, gerade auch modisch?
Also Kevin Kühnert hatte den Hoodie getragen, was ja heute auch keine sensationelle Entscheidung mehr ist, aber glaube ich trotzdem ein Statement war und ist. Der Hoodie, der ja doch für eine neue Generation steht, also ich glaube, das ist relativ nah dran an dem, was Joschka Fischer 1985 mit den Turnschuhen gemacht hat. Also man sieht, dass Kevin Kühnert auch verstanden hat, solche optischen Signale zu setzen. Insofern glaube ich, dass man mit ihm in Zukunft rechnen muss.
Und aus den anderen Parteien?
Robert Habeck finde ich zum Beispiel angenehm unspektakulär angezogen, aber so zeitgemäß. Also ich finde den irgendwie im Auftreten sehr, auch im modischen Auftreten, eigentlich sehr angenehm, weil er auch unprätentiös auftritt, aber auch nicht auf die Jeans verzichtet, wenn er Lust hat, eine Jeans zu tragen. Was ich im Grunde genommen auch heute eine richtige und auch entspannte Haltung empfinde.
Christopher Armin, Chefredakteur des Zeitmagazins, plädiert für mehr Jeans im politischen Betrieb, könnte das Ganze ein bisschen auflockern und, meine These, vielleicht auch ein Stück weit wieder greifbarer machen. Politik und Mode, was haben die beiden miteinander zu tun? Eine Menge, vor allem wenn man sich die First Ladies der USA anschaut, deren Garderobe stehen wirklich unter besonderer Beobachtung. Die Amerikanistin Stephanie Schäfer wird uns gleich erklären, wieso.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Vor ein paar Wochen hat Melania Trump mal wieder Schlagzeilen produziert, aber nicht, weil sie wie die Vorgängerin im Amt der First Lady Michelle Obama einen Gemüsegarten angelegt hätte beim Weißen Haus, sondern wegen ihrer Klamotten. Bei einem Trip Richtung Grenze zu Mexiko hat Melania Trump eine Jacke getragen, auf der stand »I really don't care, do you?« Da könnte man noch sagen, okay, komische Message. in Kombination mit dem Ziel dieses Trips wurde es dann ein bisschen seltsam. Sie hat nämlich ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko besucht. Wollte Melania damit was ausdrücken? Und wenn ja, was? Das habe ich die Amerikanistin Stephanie Schäfer gefragt. Und die ist bei der Bewertung dieses Vorgangs ziemlich vorsichtig.
Ich glaube, es ist nicht so fruchtbar, wenn man davon ausgeht, dass sie etwas sagen will oder sagen kann. Ich finde es viel spannender, darüber nachzudenken, welchen Stellenwert die Mode bekommt in dem Moment, wo Melania eben nicht so viel spricht. Nach dem Codegate, das wurde hier in der Washington Post zum Beispiel bezeichnet als nukleare Detonation, ist hier die Rede von, sie kann eigentlich gar nichts mehr sagen und we shouldn't care anymore what she wears.
Aha.
Tatsächlich ist es so, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Melania Trump als First Lady ihre Rolle genauso ausfüllt, wie die vorherigen First Ladies das getan haben, nämlich sie kreiert eine Medienfigur. Das Spannende bei Melania Trump ist, dass sie das eben tut, indem sie nicht so viel spricht.
Aber
persönlich habe ich manchmal den Eindruck, she really doesn't care.
Aber genauso aber wie Sie sagen, dass sie wenig spricht, muss man doch ausgehen davon, dass sie nicht mit verschlossenen Augen ihre Klamotten aus dem Schrank zieht, sondern sie weiß ja ganz genau, was da hinten drauf steht. Und wenn sie umso weniger spricht, dann spricht die Klamotte ja umso lauter.
Das stimmt. Natürlich ist es eine Aussage, nur in dem Moment, wo sie eben uns nicht die finale Antwort darauf gibt, sind wir zurückgeworfen auf unsere Interpretationsindustrie. Das sind die Modeleute, das sind die Medien, das sind all die Menschen, die ein gesteigertes Interesse haben am Amt der First Lady und an ihrer Rolle, die kulturhistorisch gesehen den Zustand von allen Frauen in Amerika ein bisschen verkörpern soll und auch den Zustand der Regierung ihres Mannes. Und das ist eben eigentlich ein ganz spannender Moment, wo wir uns darüber klar werden sollten, dass eigentlich es ja darum geht, dass Macht in der westlichen Welt männlich ist. Und dass in dem Moment, wo Melania nicht spricht oder eben anders spricht oder eben uns keine finalen Antworten gibt, wir eigentlich dahin gucken sollten, wo der männliche Amtskörper modisch inszeniert oder eben nicht inszeniert ist. Und das ist halt natürlich der Anzug. Ja. Also Barbara Finken spricht in dem Zusammenhang vom doppelten männlichen Amtskörper. Der wird unsichtbar, dass er männlich ist. Wenn die Mächtigen immer Männer sind und immer Anzüge tragen, dann müssen wir unseren Blick auf das andere, auf das Weibliche, das Nicht-Männliche werfen, was dem Männlichen quasi unter- und zugeordnet ist.
Wir sprechen aber heute ja gerade mit Ihnen über die First Ladies und ihren Modestil, weil eben, und Sie haben Michelle Obama ja schon erwähnt, die ja auch durchaus da Akzente setzen können oder es vielleicht sogar gewollt haben, auch positiver Hinsicht. Was hat Michelle Obama anders gemacht als Melania Trump?
Sie hat auch wie Melania Trump wenig über Mode gesprochen, hat immer gesagt, naja, das interessiert mich nicht so, ich möchte lieber für Inhalte stehen, hat sich aber gleichzeitig mit ihrer Ankunft im Weißen Haus ein neues Image verpasst und hat dieses Image, wie ich glaube, sehr bewusst eingesetzt, um gegen spezifische Stereotype vorzugehen, die in der amerikanischen Kultur herrschen gegenüber schwarzen Frauen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sie eben die Frau des Präsidenten ist, sondern sie hat das Image der ersten schwarzen First Lady sehr erfolgreich kreiert, wie ich finde.
Hätte sie das machen können, indem sie einfach immer in der gleichen Kleidung wie ihre Vorgängerin aufgetreten wäre?
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Hillary Clinton anschauen oder Laura Bush, da gibt es sehr unterschiedliche Stile. Und natürlich kreiert jede First Lady ihren eigenen Stil. Da gibt es einen Spielraum. Was Michelle Obama ganz gut gemacht hat, ist die Policies, also die Politik der verschiedenen Modedesigner zu inszenieren. Sie hat viele amerikanische Designer, junge Designer, aufstrebende Designer multiethnischer Herkunft getragen. Sie hat auch etwas inszeniert, was man High-Low Fashion genannt hat.
Was ist das?
Also einmal hatte sie ein H&M Kleid an, das dann sofort ausverkauft war. Aber natürlich hat sie das von ihrem persönlichen Stylisten ein bisschen umarbeiten lassen, sodass sie auf der einen Seite imitierbar wurde und auf der anderen Seite eben genau diese Inszenierung wieder deutlich wurde an diesem Fall, dass man eben einen persönlichen Stylisten dann braucht, der vielleicht hier noch einen Gürtel und da noch einen kleinen Ärmel annäht. Das hat ja die durchschnittliche Frau im Arbeitsleben oder im Alltag meistens nicht zur Hand.
Hillary Clinton, haben Sie eben gerade auch schon angesprochen, war erst First Lady in den 90ern bis in die frühen Nullerjahre hinein. Dann ist sie selber zur Präsidentschaftskandidatin geworden und hat da einen eindrucksvollen Stilwechsel hingelegt, nämlich hin zum Hosenanzug. Das ist, wenn man es anschaut, eigentlich eher ein männliches Symbol. Was wollte sie damit ausdrücken?
Ja, der Hosenanzug, ich sagte es schon vorher, bei weiblichen Politikerinnen immer die Variation des männlichen doppelten Amtskörpers. Die Kommentatoren sind sich eigentlich alle einig, dass sie den Hosenanzug gut trägt und dass eben die verschiedenen Farben darüber symbolisch gelesen werden können. Sie hat zum Beispiel im Wahlkampf ganz oft schwarz oder eben die Farben der US-amerikanischen Flagge getragen.
Der männliche doppelte Amtskörper. Ich werde nie wieder Horst Seehofer ohne diesen Begriff im Kopf anschauen können. Mehr Anzug als Mensch. Politik und Mode haben also doch eine ganze Menge miteinander zu tun, sowohl bei Männern als auch bei Frauen wie Melania Trump, Hillary Clinton und Michelle Obama, hat uns die Amerikanistin Stephanie Schäfer erzählt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Früher war ja alles klar, Nazis waren die mit den braunen Hemden und den Hakenkreuzen drauf. Nach 45 waren Nazis dann die mit den Glatzen, mit den Springerstiefeln, mit den weißen Schnürsenkeln und den Bomberjacken. Und heute, im Jahr 2018, da kann es leider sein, dass man einen Nazi für einen coolen Typen hält, einfach weil er die gleichen Klamotten wie man selber trägt und man deswegen keine Hemmnisse hatte, ihn anzusprechen. Woran kann man also rein optisch gesehen noch einen Nazi, einen Rechten ausmachen? Das weiß Stefan Lauer sehr gut. Er arbeitet bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und zwar sehr intensiv zum Thema Rechte.
Es gibt natürlich immer noch die klassischen Neonazi-Marken oder die Marken, die im rechtsextremen Bereich halt sehr, sehr beliebt sind. Also beispielsweise Thor Steiner ist da halt so die klassische Marke, die die meisten Leute sicherlich auch kennen werden. Es gibt aber auch andere Marken, zum Beispiel Ansgar Arian ist eine Marke aus Thüringen, die ebenfalls sehr gerne von rechtsextremen Leuten getragen wird. Und dann gibt es aber auch eben gerade im Bereich der Identitären sehr zeitgemäße, auch quasi hippe Geschichten, die wirklich tatsächlich so aussehen, wie auch andere junge Leute beispielsweise ihre Kleidung tragen.
Da kann man dann schon mal in Versuchung geraten und, oder was heißt in Versuchung geraten, die durchaus auch mal mit Leuten aus dem schwarzen Block von der Linken eher verwechseln, oder?
Naja, also beispielsweise Phalanx Europa ist so eine Marke, die auch direkt von Martin Sellner, also dem österreichischen IB-Chef, verantwortet wird, mit Patrick Lennart, der ebenfalls sehr weit oben in der IB steht. Die haben tatsächlich ein ganz gutes Konzept in Anführungszeichen entwickelt. Die vertreiben tatsächlich T-Shirts beispielsweise, die ganz, ganz verschiedene Leute offensichtlich halt ansprechen wollen. Also Leute, die sich durchaus sehr dezidiert zur identitären Bewegung bekennen, also mit dem Logo, also in dem Fall ja dieses Lambda. Aber die vertreiben tatsächlich auch T-Shirts, wo das nicht so klar ist. Also das heißt, da ist es dann mehr sozusagen die Kaufentscheidung, die einen dazugehören lässt in dem Sinne und wo es halt tatsächlich auf den ersten Blick für jemanden, der das nicht kennt oder auch auf den zweiten Blick überhaupt nicht klar ist, was das jetzt für eine Marke ist, die da getragen wird.
Es ist ja jetzt keine Marke, die einen von Kopf bis Fuß wahrscheinlich einkleiden würde. Das heißt, Identitäre oder andere, die da aus dem rechten Spektrum kommen, werden ja auch, ich sage jetzt mal, nicht nationale Marken kaufen. Was sind das für Marken, die sonst so tragen?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall halt so eine Mischung. Das heißt, kann man möglicherweise auch auf die Bewegung als solche halt irgendwie metaphorisch halt sehen. Also natürlich versucht man ja so normal wie möglich zu wirken. Das heißt, es ist eben ja nicht mehr so, wie die Nazis früher in Springerstiefeln oder die Neonazis rumgelaufen sind, sondern man versucht eben, sich sehr viel näher an den Mainstream zu bewegen. Es gibt dann natürlich auch noch andere klassische Marken, die von Rechtsextremen gerne getragen werden, die aber auch im Mainstream sind. Da kann man natürlich zum Beispiel Lonsdale oder auch Fred Perry nennen. Das sind allerdings gleichzeitig auch Marken, die sich schon seit langer, langer Zeit gegen diese Vereinnahmung auch wehren.
Lonsdale ist ja eine Marke, die, genau, wie Sie gesagt haben, früher sehr als Nazi-Marke verschrien war, weil man durch geschicktes Abdecken der ersten zwei und der letzten zwei Buchstaben ein NSDA da hinzaubern konnte, sozusagen auf die Brust oder wo auch immerhin. was dann an die NSDAP erinnern sollte, die frühere Partei von Adolf Hitler. Inzwischen, habe ich aber gesehen, ist Lonsdale wieder einigermaßen okay zu tragen. Wie kam das denn?
Also Lonsdale hat sehr stark darauf tatsächlich reagiert. Also die haben bereits 2004 eine große Kampagne gemacht, die hatte das Motto Lonsdale loves all colors. Im Jahr darauf haben sie auch CSDs gesponsert, also Paraden bzw. Demonstrationen für LGBTQ-Menschen. Sie haben sich dann auch sehr schnell dazu entschlossen, überhaupt keine Szeneläden mehr zu beliefern. Also sie haben halt grundsätzlich das ausgeschlossen. Das hat dann tatsächlich auch zu Umsatzeinbrüchen geführt. Also tatsächlich in Sachsen ist es zu einem Umsatzeinbruch von 75% damals gekommen. In ganz Deutschland 35%. Davon hat die Marke sich aber auch dann durchaus halt wieder erholt. Mhm. Fred Perry ist eine ganz ähnliche Geschichte. Die haben auch sich sehr stark dann irgendwann positioniert gegen rechts, gegen Rechtsextreme. New Balance ist auch so ein Beispiel, das immer wieder gerne genannt wird, da tatsächlich die Assoziation wohl tatsächlich einfach dieses N, das ja auf diesen Schuhen zu sehen ist. Auch die haben sich dann irgendwann entschlossen, dass sie rechte Läden und rechte Szenenläden nicht mehr beliefern, haben dann in Deutschland Patrice Boyedi-Bela, also einen Afrodeutschen, als Markenbotschafter auch engagiert. Bei New Balance hat das Ganze dann halt nochmal so einen Plot-Twist sozusagen am Ende, weil sich die Geschäftsführung dann nach dem Wahlsieg von Donald Trump sehr positiv über ihn geäußert hat, was dann halt viele seiner Gegner sich dann berufen gefühlt haben, diese Schuhe beispielsweise zu verbrennen und davon Videos zu machen und so weiter. Also das ist so eine Geschichte, die noch weitergeht, aber trotzdem haben halt diese Marken, die früher sehr assoziiert waren mit der rechtsextremen Szene, also die auch tatsächlich eher aus dem Mainstream kommen, sich da aber sehr, sehr stark abgegrenzt einfach. Also man kann das, glaube ich, wenn man das denn überhaupt je konnte, man kann das heute auf jeden Fall noch weniger an Äußerlichkeiten so festmachen.
Also man muss mit ihnen reden.
Man kann auch dann versuchen, mit ihnen zu reden und dann stellt sich natürlich relativ schnell raus, welch Geisteskind sie sind.
Sagt Stefan Lauer von der Amadeo Antonio Stiftung. Politik und Mode im Fall der Nazis oft gar nicht so leicht herauszufinden, wen man vor sich hat.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Melbourne. Ein ungewöhnlicher Einbrecher hat bei einer Familie im australischen Melbourne Chaos angerichtet. Am Wochenende sei in der Nacht ein Känguru durch eine Fensterscheibe in sein Haus eingedrungen, berichtete Mafi Ahokavo gestern einem australischen Fernsehsender. Er, seine Frau und sein dreijähriger Sohn hätten gerade geschlafen und aus dem Nichts hörten wir einen großen Knall. Das Känguru zog sich demnach durch die Glasscherben des Fensters einige Schnittwunden zu, hüpfte panisch im Haus herum und machte eine Menge Unordnung, bevor es erschöpft im Badezimmer niedersank. Ahokavo gelang es, das Beuteltier dort einzuschließen, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Rettungskräfte versorgten die Wunden des Kängurus und gaben ihm den Namen Norman. Nach dem Einbruch am Wochenende folgte heute aber der Ausbruch. Das körperlich angeschlagene Känguru Norman hüpfte über den Zaun seines Geheges und ward nicht mehr gesehen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.